Sommer 1933. Deutschland hat sich in wenigen Monaten dramatisch verändert. Die politischen Gegner Hitlers sind ausgeschaltet. Die Gewerkschaften zerschlagen. Die Medien gleichgeschaltet. Doch Hitler hat noch größere Pläne. Mit der Gleichschaltung der Gesellschaft und einem System aus Angst und Terror beginnt er, seine Macht zu festigen und die Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens zu übernehmen. Willkommen zurück zu Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser Episode sehen wir uns an, wie Hitler Deutschland in einen totalitären Staat verwandelte. Ein Land ohne Opposition, ohne Freiheit, ohne Hoffnung.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Im Jahr 1934 hatte Adolf Hitler fast alle wichtigen politischen und gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands unter seine Kontrolle gebracht. Doch das reichte ihm nicht. Sein Ziel war nicht nur die Machtausübung, sondern die totale Gleichschaltung der gesamten Gesellschaft. Ein System, in dem jede Institution, jede Organisation und jedes Individuum der Ideologie der Nationalsozialisten untergeordnet war. Die Gleichschaltung der Gesellschaft begann mit den Organisationen, die das soziale und kulturelle Leben prägten. Vereine, Verbände und Gruppen, die bis dahin unabhängig oder politisch neutral waren, wurden gezwungen, sich der nationalsozialistischen Kontrolle zu unterstellen. Wer sich weigerte, wurde verboten oder aufgelöst. Selbst harmlose Freizeitvereine wie Sportclubs oder Wandergruppen wurden entweder gleichgeschaltet oder in neue, regimekonforme Organisationen umgewandelt. Ein besonders perfides Beispiel war die Jugend. Die Nationalsozialisten erkannten früh, dass sie die Kontrolle über die kommende Generation gewinnen mussten, um ihre Herrschaft langfristig zu sichern. Die Hitlerjugend HJ und der Bund Deutscher Mädel BDM wurden zu Pflichtorganisationen für alle Jungen und Mädchen ab dem 10. Lebensjahr. In den Lagern und Schulungen dieser Organisationen wurden die Kinder systematisch indoktriniert. Sie lernten den Führer zu verehren, die Ideologie des Regimes zu übernehmen und jede Form von Individualität oder Kritik zu unterdrücken. Auch die Kirche blieb nicht verschont. Obwohl viele Deutsche tief religiös waren, sah Hitler in der Kirche eine potenzielle Gefahr. Die nationalsozialistische Regierung versuchte, die beiden großen Konfessionen, die evangelische und die katholische Kirche, in den Reichskircheplan zu integrieren. Dieser Versuch stieß jedoch auf erheblichen Widerstand, insbesondere von der bekennenden Kirche, die sich gegen die Gleichschaltung stellte. Doch auch hier zeigte das Regime seine Brutalität. Geistliche, die sich widersetzten, wurden verfolgt, verhaftet oder ins Exil gezwungen. Die Gleichschaltung erfasste auch die Arbeitswelt. Neben der Zerschlagung der Gewerkschaften und der Gründung der Deutschen Arbeitsfront DAF wurde der Arbeitsalltag stark reglementiert. Betriebsgemeinschaften, die angeblich die Volksgemeinschaft stärken sollten, zwangen Arbeiter und Arbeitgeber in eine gemeinsame Ideologie. Streiks waren verboten und die Arbeitsbedingungen wurden durch das Regime diktiert. Diese totale Kontrolle hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Freundschaften, Familien und Nachbarschaften wurden von Misstrauen und Angst geprägt. Die ständige Überwachung durch die Gestapo und die Möglichkeit, von Kollegen oder Nachbarn denunziert zu werden, schuf eine Atmosphäre, in der jede Abweichung von der Norm tödliche Konsequenzen haben konnte. Doch die Gleichschaltung war nicht nur ein Akt der Unterdrückung. Sie war auch eine bewusste Strategie, um die Bevölkerung in die Ideologie der Nationalsozialisten einzubinden. Durch die Manipulation von Bildung, Kultur und sozialen Strukturen schuf das Regime eine Gesellschaft, die nach außen hin geschlossen und loyal erschien. Doch unter der Oberfläche gab es immer wieder Widerstand, Menschen, die sich weigerten, Teil dieser neuen Ordnung zu werden. Wenn die Gleichschaltung der Gesellschaft das Ziel war, dann war die Gestapo das Werkzeug, das dies möglich machte. Die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, war das Rückgrat von Hitlers Kontrollsystem. Eine Organisation, die darauf spezialisiert war, Angst zu verbreiten und jede Form von Widerstand im Keim zu ersticken. Die Gestapo wurde im April 1933 in Preußen gegründet, unter der Leitung von Hermann Göring. Doch es war Heinrich Himmler, der spätere Chef der SS, der die Gestapo zu einem zentralen Instrument der nationalsozialistischen Herrschaft machte. Mit Unterstützung seines Stellvertreters Reinhard Heydrich baute Himmler die Gestapo zu einer allmächtigen Geheimpolizei aus, die keinen rechtlichen Beschränkungen unterlag. Was die Gestapo so gefährlich machte, war ihre völlige Unabhängigkeit von den normalen Rechtsstrukturen. Sie konnte Menschen ohne Haftbefehl verhaften, sie verhören und in Schutzhaft nehmen. Ein Begriff, der in der Praxis oft Folter und willkürliche Inhaftierung bedeutete. Es gab keine Möglichkeit, gegen diese Maßnahmen Einspruch zu erheben und die Gerichte, die unter nationalsozialistischer Kontrolle standen, unterstützten das Vorgehen der Gestapo. Doch die Gestapo war nicht allein für ihre Brutalität gefürchtet. Sie war auch ein Meisterwerk der Überwachung und Kontrolle. Mit einem Netzwerk von Spitzeln und Informanten infiltrierte sie jeden Bereich der Gesellschaft. Nachbarn denunzierten Nachbarn, Kollegen spionierten einander aus und selbst Familienmitglieder konnten sich gegenseitig verraten. Diese Kultur des Misstrauens war eine der perfidesten Waffen der Gestapo. Die Angst vor der Gestapo war allgegenwärtig. Es reichte oft schon der Verdacht, sich kritisch über das Regime geäußert zu haben, um ins Visier zu geraten. Die Verhafteten wurden in Verhörzentren gebracht, wo sie stunden- oder tagelang verhört wurden. Viele von ihnen kehrten nie zurück. Diejenigen, die freikamen, waren oft gebrochen, physisch und psychisch. Ein berüchtigtes Beispiel für die Macht der Gestapo war das KZ Columbia-Haus in Berlin. Ein frühes Konzentrationslager, das von der Gestapo betrieben wurde. Hier wurden politische Gegner, darunter Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter, brutal gefoltert und inhaftiert. Das Columbia-Haus war ein Symbol für die totale Macht der Gestapo. Ein Ort, an dem das Regime zeigte, dass es keine Gnade kannte. Doch die Gestapo war nicht nur ein Instrument der Angst, sondern auch ein Werkzeug der Effizienz. Durch ihre systematische Überwachung konnte sie nicht nur Widerstandsgruppen wie die Weiße Rose oder die Rote Kapelle aufspüren, sondern auch einzelne Dissidenten, die sich weigerten, sich dem Regime anzupassen. Diese Effizienz machte die Gestapo zu einer der gefährlichsten und gefürchtetsten Institutionen des Dritten Reichs. Für viele Menschen war die Gestapo der Inbegriff des nationalsozialistischen Terrors. Ihre bloße Erwähnung reichte aus, um Angst und Schweigen zu erzwingen. Doch die Macht der Gestapo beruhte nicht allein auf ihren Mitteln, sondern auch auf der Kooperation der Bevölkerung. Ohne die Denunziationen, die das Regime systematisch förderte, hätte die Gestapo niemals die Kontrolle über eine gesamte Gesellschaft erlangen können. Im Jahr 1933 begann ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, das die wahre Natur des nationalsozialistischen Regimes offenlegte: die Errichtung der Konzentrationslager. Was zunächst als provisorische Lager für politische Gegner begann, entwickelte sich rasch zu einem zentralen Pfeiler des Terrorsystems, das Hitler und seine Gefolgsleute errichteten. Das erste Konzentrationslager Dachau wurde am 22. März 1933 in der Nähe von München eröffnet. Heinrich Himmler, der damalige Polizeipräsident von München, bezeichnete das Lager als die erste Einrichtung zur Unterbringung politischer Gefangener. Doch diese unschuldige Beschreibung verschleierte die brutale Realität. Dachau wurde schnell zu einem Ort, an dem Gegner des Regimes systematisch gefoltert, erniedrigt und in vielen Fällen ermordet wurden. In den frühen Jahren richteten sich die Konzentrationslager vor allem gegen politische Gegner. Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und andere, die sich weigerten, sich der nationalsozialistischen Ideologie zu unterwerfen. Doch die Definition des Feindes wurde bald erweitert. Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und andere Gruppen, die das Regime als unerwünscht betrachtete, wurden ebenfalls ins Visier genommen. Die Lager dienten nicht nur als Orte der Inhaftierung, sondern auch der Einschüchterung. Ihre bloße Existenz sendete eine klare Botschaft an die Bevölkerung: Widerstand wird nicht toleriert. Für viele Deutsche war die Möglichkeit, in ein Konzentrationslager gebracht zu werden, eine ständige Bedrohung, die Schweigen und Konformität erzwang. Die Bedingungen in den Lagern waren abscheulich. Die Häftlinge wurden unter unmenschlichen Umständen gehalten, gezwungen, harte Arbeit zu leisten und regelmäßig geschlagen oder gefoltert. Essen und medizinische Versorgung waren minimal und die Sterblichkeitsrate war hoch. Doch der Zweck der Lager war nicht nur Bestrafung, sondern auch Erziehung. Die Nationalsozialisten betrachteten sie als Orte, an denen unerwünschte Elemente umgeformt oder ausgelöscht werden sollten. Im Laufe der Zeit wurden die Lager immer zahlreicher und systematischer. Himmler und die SS übernahmen die Kontrolle über das gesamte Lagersystem, das zu einem integralen Bestandteil der nationalsozialistischen Diktatur wurde. Die Lager wurden zu einer Welt für sich. Einer Welt, in der die Regeln der Menschlichkeit aufgehoben waren und Gewalt das oberste Prinzip war. Doch die Lager waren nicht nur Orte der Unterdrückung, sondern auch Labore der Ideologie. Hier testete das Regime seine Vorstellungen von Rassenhygiene und sozialer Kontrolle. Hier wurde die Infrastruktur geschaffen, die später zum Massenmord im Holocaust führen sollte. Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald wurden zu Vorboten einer noch schrecklicheren Zukunft. Kein totalitäres Regime kann ohne Propaganda existieren. Und Adolf Hitler war ein Meister darin, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Die Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten war eine der effektivsten in der Geschichte. Und an ihrer Spitze stand Josef Goebbels, der als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die Ideologie des Regimes in alle Lebensbereiche trug. Goebbels war ein brillanter Stratege, der die Macht der Medien erkannte. Seine Vision war eine Propaganda, die nicht nur überzeugte, sondern auch emotional packte. Eine gute Propaganda, sagte er einmal, appelliert nicht an den Verstand, sondern ans Herz. Mit dieser Maxime schuf er eine Maschinerie, die das Leben jedes Deutschen durchdrang. Das Radio wurde eines der wichtigsten Instrumente in Goebbels Arsenal. Mit dem sogenannten Volksempfänger sorgte das Regime dafür, dass die nationalsozialistische Botschaft in jedes Haus gelangte. Reden von Hitler und Goebbels wurden live übertragen, begleitet von patriotischer Musik und Berichten über die angeblichen Erfolge des Regimes. Das Radio wurde so zu einer Art akustischer Kette, die das Volk untrennbar mit der Ideologie verband. Doch es blieb nicht beim Radio. Die Presse wurde gleichgeschaltet und unabhängige Zeitungen verschwanden fast vollständig. An ihrer Stelle dominierte eine Flut regimetreuer Publikationen wie der Völkische Beobachter. Schlagzeilen priesen die Größe Hitlers und die Stärke des deutschen Volkes, während sie gleichzeitig Feindbilder schufen. Die Juden, die Kommunisten, die Volksfeinde. Jede Zeitung, jede Zeile war darauf ausgelegt, die Narrative des Regimes zu festigen. Der Film war ein weiteres zentrales Propagandamittel. Unter der Kontrolle von Goebbels wurden Filme produziert, die die Ideologie der Nationalsozialisten verherrlichten und die Feinde des Regimes dämonisierten. Leni Riefenstahls Triumph des Willens, eine dokumentarische Inszenierung des Nürnberger Parteitags von 1934, war ein Meilenstein der Propaganda. Ein visuelles Spektakel, das Hitlers Macht glorifizierte und das deutsche Volk als unbesiegbar darstellte. Auch der Alltag der Menschen wurde durchdrungen. Plakate an jeder Straßenecke, Kinovorstellungen, Schulbücher, ja selbst Kinderlieder transportierten die Botschaft des Regimes. Goebbels ließ keine Gelegenheit ungenutzt, um die Bevölkerung zu erreichen. Jeder Deutsche sollte fühlen, dass es keine Alternative zur nationalsozialistischen Ideologie gab, dass sie unausweichlich und allgegenwärtig war. Die Wirkung der Propaganda war verheerend. Sie schuf ein Klima, in dem die Lügen des Regimes als Wahrheit akzeptiert wurden. Sie ermöglichte es den Nationalsozialisten, ihre Politik der Unterdrückung, der Diskriminierung und schließlich des Krieges zu legitimieren. Die Propagandamaschinerie war nicht nur ein Werkzeug, um Macht zu erlangen, sondern auch ein Mittel, um sie zu erhalten. Der 21. März 1933, ein kühler Frühlingstag in Potsdam, ging als Tag von Potsdam in die deutsche Geschichte ein. Auf den ersten Blick war es ein Tag des nationalen Stolzes, eine Feier der Tradition und der vermeintlichen Einheit zwischen dem alten und dem neuen Deutschland. Doch hinter der sorgfältig inszenierten Symbolik verbarg sich ein Akt der Täuschung, ein entscheidender Schritt auf Hitlers Weg zur Diktatur. Die Garnisonkirche, ein historisches Symbol des preußischen Militarismus, diente als Bühne für dieses politische Schauspiel. Hier im Herzen Preußens sollte die Verbindung zwischen der konservativen Elite und der aufstrebenden nationalsozialistischen Bewegung demonstriert werden. Adolf Hitler, der Bohemian aus Braunau, und Reichspräsident Paul von Hindenburg, der alte Generalfeldmarschall, standen Seite an Seite. Der Tag begann mit einer feierlichen Zeremonie. Die Kameras liefen und die deutschen Zeitungen berichteten später ausführlich über die Veranstaltung. In makellosem Ornat schritt Hindenburg, der Monarchist im Herzen, durch die Reihen der versammelten Würdenträger. Hitler hingegen, gekleidet in einem einfachen schwarzen Anzug, verneigte sich tief vor Hindenburg. Ein Akt, der Demut und Respekt signalisieren sollte. Doch diese Geste war reine Inszenierung. Die Botschaft des Tages war klar. Die Nationalsozialisten präsentierten sich als die wahren Erben der preußischen Tradition, als Bewahrer der deutschen Geschichte und Werte. Für viele konservative Deutsche, die Hitler mit Misstrauen betrachtet hatten, war der Tag von Potsdam ein geschickter Schachzug. Er suggerierte, dass Hitlers Regierung nicht radikal, sondern ein natürlicher Teil der deutschen Kontinuität sei. Doch die Realität war eine andere. Während die Bilder des Tages eine scheinbare Harmonie zwischen den Nationalsozialisten und der alten Ordnung vermittelten, arbeitete Hitler hinter den Kulissen daran, diese alte Ordnung zu zerstören. Der Tag von Potsdam war nicht mehr als ein Täuschungsmanöver, um die konservativen Kräfte zu beruhigen, während Hitler seine Macht festigte. Nur 2 Tage nach diesem Schauspiel wurde das Ermächtigungsgesetz verabschiedet. Ein Gesetz, das Hitler diktatorische Vollmachten verlieh und die Weimarer Republik de facto beendete. Die Symbolik des Tags von Potsdam hatte ihren Zweck erfüllt. Sie hatte den letzten Widerstand der konservativen Eliten gebrochen und den Weg für Hitlers uneingeschränkte Herrschaft geebnet. Für viele Deutsche war der Tag von Potsdam ein Moment der Hoffnung, ein Zeichen, dass vielleicht doch noch eine Stabilisierung möglich war. Doch in Wahrheit markierte er den endgültigen Sieg der Täuschung über die Wahrheit. Die Nationalsozialisten hatten gezeigt, wie geschickt sie die Macht der Symbolik und Inszenierung nutzen konnten, um ihre Ziele zu erreichen. Mit der Gleichschaltung der Gesellschaft, der Errichtung eines Überwachungsstaates und der Propaganda hatte Adolf Hitler bis Ende 1933 die Grundlagen für seine totale Kontrolle geschaffen. Die Demokratie war tot. Und die Menschen lebten in einer Mischung aus Angst und Indoktrination. In der nächsten Episode werfen wir einen Blick darauf, wie Hitler begann, Deutschland für den Krieg zu mobilisieren und wie er seine mörderischen Pläne verwirklichte.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.